Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments.
Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. Anna, du bist zurück aus dem Urlaub. Es freut mich sehr. Die letzte Folge musste ich ohne dich machen. Aber ich denke, die Katja und ich, wir haben das ganz gut gemacht und es war eine sehr spannende Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt das auch genossen. Aber nun sind wir wieder zurück bei heute heißen und schwülen 40 Grad. Ja, es fühlt ein bisschen an wie in den Tropen, aber wir versuchen unser Bestes. Wenn ihr ein Rauschen im Hintergrund hört, das ist der Ventilator, der uns ein bisschen Luft zufächert. Ja, wie geht's dir, liebe Anna?
Ja, hallo, mir geht's gut. Und ich fand eure Folge richtig, richtig cool. Und ich freue mich aber auch schon auf unsere heutige Folge. Und zwar hat eine Hörerin mich angesprochen, dass sie unseren Podcast voll gerne hört, aber sie ist sich nicht ganz sicher, was eigentlich unser Titelbild sein soll. Und sie hat mich darauf angesprochen, ob wir das vielleicht einmal in einer Folge aufklären können. Es ist eh interessant, wir haben das schon ein bisschen angeteasert einmal, aber wir haben wirklich noch nie eine Auflösung gegeben.
Tja, wir haben ein Jahr gebraucht, um die Auflösung zu geben. Aber dafür, tada, diese Folge jetzt.
Ich würde sagen, wir starten einfach mal, dass wir uns alle mal dieses Bild ein bisschen näher anschauen und mal beschreiben, was wir überhaupt sehen. Der erste Eindruck, es ist einfach ein sehr buntes Bild. Wir haben sehr viele horizontal verlaufende Linien. Und wenn man vielleicht ganz genau hinschaut, vielleicht könnt ihr ein bisschen ranzoomen, dann sieht man manchmal so eine inhomogene Struktur in einer Linie, also so ein komische Knöllchen oder Punkte. Und an der Ober- und Unterseite des Bildes ist auch so ein grauer, brauner Bereich. Und wenn man da auch nochmal genau hinschaut, dann sind so kleine Luftbläschen. Also irgendwie ist das ein Foto von etwas sehr Buntem. Es sieht ein bisschen aus wie eine Schichtung. Und ich weiß nicht, da fällt mir sofort die Analogie ein, ich muss gleich an eine Schichttorte denken. Und ja, das ist irgendwie ganz klassisch, Martina, oder? Es ist, wir sind wieder beim Backen.
Genau, ich wollte auch gerade sagen, Rainbow Cake. Also ich habe einfach sofort an diese Regenbogenkuchen, die, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch hip sind, aber sie waren mal eine Zeit lang sehr hip, wo man diese sehr bunten Schichten in der Torte hatte. Also genau so. Und wieder Stichwort Backen und Restaurierung. Wir kommen einfach immer wieder in die Küche. Es ist schrecklich.
Ja, aber ich finde auf der anderen Seite, es braucht manchmal so einen Vergleich, um das irgendwie besser visualisieren zu können. Und das ist ein sehr gutes Stichwort, Regenbogentorte. Also wir stellen uns jetzt vor, sind die bunten Schichten einer Regenbogentorte. Und es ist eine extrem nahe Aufnahme. Also das bedeutet, es wurde halt von einer sehr, sehr großen Nähe betrachtet. Und was kommt da in Frage? Also man kann sich so etwas natürlich etwas genau durch eine Lupe betrachten oder vielleicht hat man eine sehr gute Kamera auf seinem Smartphone und kann da eine große Makroaufnahme machen oder aber auch man schaut sich das durch ein Mikroskop an und kann halt diese Details anschauen. Also Martina, was haben wir?
Bevor ich es auflöse, noch etwas, an was mich das Bild erinnert. Ich habe als Kind früher mal immer so ein Spiel gespielt, wo man auch Kärtchen mit Bildern bekommen hat. Und man musste dann einfach mehr oder weniger, jeder musste raten, was könnte das sein. Und der beste Vorschlag hat dann gewonnen. Erinnert mich auch schon wieder daran, weil man kann alles reininterpretieren. Aber, Trommelwirbel, es ist ein Querschliff.
Ganz genau. Ich meine, man muss auch dazu sagen, also die Hörerin, die mich darauf angesprochen hat, ist selber Restauratorin. Und sie wusste auch, dass es ein Querschliff ist, aber sie war trotzdem etwas verwirrt, weil es so unglaublich bunt ist und so viele Schichten sind. Und sie wollte einfach den Ursprung dieser Probe einfach wissen, was es genau ist. Und ja, und wir sind jetzt einfach wieder ein bisschen fies und lösen es erst am Ende der Folge auf. Und ja, sprechen einfach mal ein bisschen über Probenuntersuchungen.
Genau, weil wir wollen heute eben ein bisschen näher über Naturwissenschaften in der Restaurierung sprechen. Und damit es nicht zu trocken wird, versuchen wir es so lebendig und anschaulich wie möglich zu gestalten. Hoffentlich gelingt das auch. Wir geben unser Bestes. Also prinzipiell, Naturwissenschaften sind ja neben den Geisteswissenschaften in der Konservierung und Restaurierung ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler. Naturwissenschaftliche Untersuchungen oder die Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern helfen uns als Restauratorinnen, sehr, sehr viele Fragestellungen rund um unser Objekt zu klären. Speziell, wenn es um Fragen zu Bestand und Zustand, zu Schadensbildern oder Schadensmechanismen geht, aber auch, wie eine gewisse Restaurierung oder Konservierungsmaßnahme funktioniert hat, wie nachhaltig sie war, um das einfach gut evaluieren zu können. Und prinzipiell, wenn man ein Objekt vor sich hat und man sieht, okay, es besteht aus dem und dem oder wahrscheinlich aus dem und dem Material, die und die Schadensbilder liegen vor. Man kann schon mal sehr viel visuell feststellen. Das heißt doch immer, oder ich glaube im Studium hat man uns immer gesagt, das Auge ist das wichtigste Werkzeug des Restaurators. Stimmt natürlich, weil ein geschultes Auge hilft dir natürlich viel vorab zu erkennen und dann kann man sich natürlich auch Proben entnahmen oder sehr aufwendige Untersuchungen ersparen, wenn man viel schon einmal vorab sehen kann, einschätzen kann, verschiedene Indizien sammelt und sich dann schon überlegen kann, okay, was ist jetzt vielleicht noch offen an Fragen und wo brauche ich jetzt wirklich eine Probenentnahme und eine naturwissenschaftliche Untersuchung, um das noch zusätzlich zu klären. Weil unser erklärtes Ziel ist einfach, so nicht invasiv wie möglich zu arbeiten bei Untersuchungen. Weil wenn ich im Gegensatz dazu invasiv arbeite, geht das meistens mit einer Probenentnahme einher oder einer geringfügigen Zerstörung von einem Objekt. Und wir wollen das Objekt ja konservieren, also bestandserhaltend arbeiten. Aber natürlich, manchmal bleibt es halt nicht aus, dass man dann doch eine Probe entnehmen muss, um eine spezielle Frage zum Beispiel zum Bestand zu beantworten. Ich nehme jetzt ein Beispiel die Gemälderestaurierung her, weil es da vielleicht das Offensichtlichste ist. Eine häufige Frage, die zum Beispiel haben bei ihren Gemälden ist, wie ist denn der Schichtenaufbau? Was für Materialien wurden verwendet? Welche Pigmente, welche Bindemittel? Wie viele Malschichten habe ich, gibt es einen Firnis und so weiter. Das heißt, die müssen dann oft eine kleine Probe nehmen, um sich dann eben den genauen Schichtenaufbau anzuschauen mit verschiedenen Untersuchungsmethoden. Aber es kann natürlich auch sein, dass man zum Zustand von einem Objekt mehr Fragen hat. Ich zum Beispiel damals bei meinem Diplom habe zwar gesehen an der Oberfläche, okay, ihr erinnert euch, die Folge Schutz und Schaden, Folge Nummer 4. Damals bei dem Objekt habe ich natürlich gesehen an der Oberfläche, okay, ich habe Risse, aber wie verlaufen diese Risse im Gestein? Laufen die entlang der Korngrenzen des Marmors, durch die Körner? Sind diese Risse besiedelt von Mikrobiologie? Lauter Fragen, die ich jetzt rein von der begutachtenden Oberfläche nicht beantworten konnte. Das heißt, damals habe ich auch eine Probe genommen, um in die Tiefe zu schauen. Und da gibt es halt verschiedenste Beispiele, warum ich jetzt eine Probe nehmen muss. Fallen dir noch irgendwelche ein, Anna?
Was mir noch dazu einfallen würde, wäre die Evaluierung nach einer Konservierung. Jüngstes Beispiel, ihr wart ja mit der Uni in Nepal und habt euch die konservatorischen Arbeiten von der Universität der letzten Jahre angeschaut und evaluiert. Und unter anderem gab es da ein Projekt, jetzt für den Steinbereich, wo Fugenmörtel waren, die in der Nähe eines sehr, sehr salzhaltigen Wassers gewesen sind. Und da war ja auch die Frage, wie sind die Fugenmörtel beieinander? Sind da noch viele Salze drinnen? Oder wie schaut es grundsätzlich Salzkontamination im Wasser aus? Und das ist zum Beispiel eine spannende Frage. Oder auch, und da denke ich an die letzte Folge, wo Kathi erzählt hat, dass sie im Zuge ihrer Dissertation auch Probenentnahmen durchgeführt hat, um sich anzuschauen, wo sie zum Beispiel geglaubt hat, okay, dieser Stuck Marmor schaut diesem Stuck Marmor auch sehr ähnlich, könnte es da einen Zusammenhang geben, dann könnte man sich auch eben im Zuge einer Probenuntersuchung das ein bisschen näher anschauen, eben welche Pigmente, welche Verteilung etc. Also da gibt es einfach unterschiedliche Ansätze und Fragestellungen. Aber wie du auch schon gesagt hast, es ist halt nicht immer notwendig, eine Probenuntersuchung zu machen, eben wenn Fragestellungen offen sind. Und man muss auch dazu sagen, oftmals ist es gar nicht möglich, eine Probe zu untersuchen. also nicht jedes Objekt, das konserviert oder restauriert wird, wird gleichzeitig auch untersucht. Das ist natürlich auch eine Geldfrage oder auch eben die Frage der Sinnhaftigkeit, wenn es jetzt darum geht, etwas zu sichern oder ja, wo es einfach jetzt gar nicht notwendig ist, den Bestand mit naturwissenschaftlichen Untersuchungen zu klären, dann wird man das nicht machen. Auch ist die Frage, manchmal sind Probenuntersuchungen auch unterstützend bei der Konzepterstellung, wenn eben da noch bei der Bestands- oder Zustandsanalyse offene Fragen sind, die entscheidend sind für das Konzept in der Frage, welche Materialien darf ich einsetzen, muss ich noch sichernde Maßnahmen vor einer Restaurierung noch durchführen. Also das kommt wirklich, ich finde, das ist sehr, sehr situationsabhängig und immer gut abzuwägen, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist.
Genau, und es gibt ja auch einige Objekte, wo man, auch wenn man unbedingt möchte, gar keine Probe nehmen darf. Also manche Objekte sind einfach so, entweder so klein, dass es wirklich einfach unmöglich ist, da eine Probe zu nehmen, ohne dass das irgendwie sichtbar ist oder wirklich sehr viel Substanz verloren geht. Oder, mein Katharina hat auch erzählt, sie durfte einfach bei Objekten keine Probe nehmen. So ist das, wenn der Auftraggeber oder das Bundesdenkmalamt sagt, nein, dann ist es ein Nein. Oder eben, ja, Probenuntersuchungen sind noch nicht das günstigste. Du hast das Budget eh schon angesprochen. Wir auf der Uni haben da immer den Luxus, dass wir eigentlich ja relativ viel untersuchen dürfen, weil es halt einfach auch für die Ausbildung, für die Übung, für das Training sehr wichtig ist und man da eben einen großen Schwerpunkt immer drauf legt, auf die genaue Bestands- und Zustandsklärung. Aber ja, ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, eine individuelle Abwägung vom Objekt her. Aber wenn man jetzt eine Probe nehmen muss, wie geht man denn da jetzt vor?
Das kann ich beschreiben. Ich habe nämlich erst gerade heute eine Probe entnommen. Also ich habe das sehr frisch im Gedächtnis. In meinem Fall waren es Mörtelproben für einen Dünnschliff. Das bedeutet, wir entnehmen größere Proben. Wir haben jetzt immer von klein und von groß gesprochen, aber ein bisschen um eine Vorstellung davon zu gewinnen. Jetzt bei einem Gemälde, wenn man einen Querschliff möchte, dann nimmt man eine sehr kleine Probe. Und sehr klein heißt, die ist 1 bis maximal 2 Millimeter groß.
Ein Fuzzi sozusagen. Entschuldigung, ich glaube, als Steinrestauratoren ist das immer so, ich sehe es nicht. Ist das ein Staubfusel? Was habt ihr da genommen?
Ja, wahrscheinlich, wenn sich jetzt Gemälderestauratorinnen das anhören, denken sie sich, was, 2 Millimeter, viel zu groß? Also sehr klein, sehr, sehr klein. Wenn man für einen Dünnschliff eine Probe nehmen möchte, dann ist es oft einmal etwas großzügiger, weil es auch eine ganz andere Art der Probenpräparation ist, was wir später noch erklären werden. Aber da sieht man das schon gut, dass es so groß wie ein Ich. Neben uns sind gerade so Lokumstücke. Das ist circa so groß wie das, ja.
Vielleicht für alle, die Lokum nicht kennen, ich glaube vielleicht so wie ein Spielwürfel, so in die Richtung, von der Größe her vergleichbar, oder ein 2-Euro-Stück.
Ja, genau. Also das ist einfach wichtig, dass es nicht zu klein ist, weil sonst kann man mit der Probe nicht arbeiten. Eben auch die Art der Probe ist wichtig, wie man sie entnimmt für die weitere Untersuchung, weil wenn man bei der Probenentnahme schon etwas falsch macht, dann kann die Analyse auch unvollständig sein. Gemälde zum Beispiel, man möchte die Malschichten aufbauen, man hat aber kein Trägermaterial, also keine Leinwand, oder man hat nur einen Teil entnommen und es fehlt einfach die obersten Schichten, dann hat man schon ein Problem, die Schichten folgerichtig zu interpretieren. Aber wir driften wieder ab, kommen wir zur heutigen Probenentnahme. Also grundsätzlich geht man so vor. Zunächst einmal muss man sich wieder mal fragen, warum möchte ich eine Probe entnehmen? Was ist so wichtig? In meinem Fall war es einfach, dass der Auftraggeber den Bestand geklärt haben möchte. Es war wichtig zu wissen, woraus bestehen die Mörtel, welches Bindemittel, welcher Sand, in welchem Verhältnis. Das möchten sie einfach wissen. Und dann war es so, man sucht sich natürlich eine repräsentative Stelle aus. Repräsentativ heißt aber in diesem Fall, bei den Fürstenfiguren zum Beispiel, das sind natürlich sehr wichtige Figuren mit einer schön zum Teil ausgearbeiteten Oberfläche. Und da möchte man natürlich nicht auf der Vorderseite im Gesicht jetzt eine Probe entnehmen, sondern da geht man natürlich auf die Rückseite, schaut aber, sind da alle repräsentativen Schadensbilder oder Bestandsmaterialien vorhanden, von denen ich etwas wissen möchte. In meinem Fall war es jetzt nicht so schwierig, weil es ein Fugenmörtel war. Das heißt, ich gehe vielleicht in einen Bereich, wo ich schon Schäden habe, also vielleicht wo der Fugenmörtel schon gerissen ist, wo ich dann leichter eine Probe entnehmen kann. Und bevor ich das tue, nehme ich aber noch ein Foto. Das ist ganz wichtig, die Fotodokumentation. Wie schaut der ganze Bereich aus? Und wo habe ich die Probe entnommen und wie sieht der Bereich danach aus? Weil man muss sich auch vor Augen halten, wir als Restauratoren sind vor dem Objekt und entnehmen die Probe. Und was dann ins Labor kommt, die Person, die das dann letzten Ende untersucht, die hat ja dann nur ein Stück davon. Und da ist es ganz wichtig, immer den Kontext zu haben, woher kommt diese Probe, wie schaut das Objekt aus. Also die Fotodokumentation ist sehr wichtig. Die Entnahme selbst erfolgt unterschiedlicher Art und Weise. Wir als Steinrestauratoren sind eher mit Hammer und Meißel unterwegs. Gemälderestauratoren oder Textilrestauratorinnen eher mit einem Skalpell. Und dann wird die Probe eingesackert und wird beschriftet. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man mehrere Proben entnimmt, ist es natürlich ganz klar eine Beschriftung. Jede Probe wird nummeriert. Wer hat die Probe entnommen? Das Datum des Tages, die Entnahmestelle und natürlich noch grundsätzlich mal den Ort, wo das Objekt steht. Kommt einem alles irgendwie so eh klar vor, aber wenn man das vergisst und dann im Labor gibt es dann ganz, ganz viele Proben und welche Probe dann wozu gehört, da kann schnell eine Verwirrung entstehen. Also alles sehr gut dokumentieren und beschriften. Und am besten den Zettel in das Probensackerl reingeben und nicht daneben hinlegen. Ja, das ist auch schon passiert.
Mehr oder weniger deine Lifehacks aus dem Alltag. Nein, was eigentlich Hausverstand, aber ich verstehe es in der Eile oder man ist auf der Baustelle und 5 Sachen gleichzeitig und dann kann das schon mal passieren. Ist mir in Nepal auch schon passiert, dass ich dann am Abend mit einem Sackerl und einer Probe da stand und so, verdammt, wo war die her, wo habe ich die genommen?
Ja, voll, wie du sagst, also es ist eh eigentlich bei allen Arbeitsschritten in der Konservierung und Restaurierung nicht hudeln. Also vorher denken, sich alles zurechtlegen, durchführen, überlegen, hat man was vergessen, kontrollieren und dann nach Hause gehen. Aber eben in der Eile können solche kleinen Fehler dann zu sehr großen Problemen führen. Und dann, nachdem wir die Probe entnommen haben, schreiben wir ein Probeentnahmeprotokoll. Das ist auch sehr wichtig, dass wieder schriftlich festgehalten wird, noch einmal die einzelnen Schritte, die wir durchgegangen sind. Foto, was wurde entnommen, wie schaut die Probe aus? Da ist eben wieder das Visuelle sehr wichtig. Bei einer anderen Probe, die ich entnommen habe, also es ist eine schwarze Probe, ein schwarzes Pigment, herausgestellt war es dann, es war ein rotes Pigment, was einfach nur eine Pigmentveränderung durchgemacht hat und dann schwarz wurde, was dann im Zuge der Probeuntersuchung herausgekommen ist. Aber das ist auch immer wichtig, dieser Abgleich, was sehe ich, wie würde ich die Probe beschreiben und wie schaut es aber dann eigentlich unter dem Mikroskop aus? Gibt es da irgendeine Abweichung? Und wenn man eben dann noch einmal in dem Probeentnahmeprotokoll auch alle Fragestellungen genau formuliert und so sagt, das sehe ich und das möchte ich wissen, in meinem Fall, wie ist der Mörtel zusammengesetzt, ist eine zeitliche Einordnung möglich, bei historischen Kalkmörteln eher nicht, aber bei Gemälde eben anhand von Bindemittel oder Pigmenten kann das schon erfolgen. Und wenn dann die Probe ins Labor eingereicht worden ist, kommt dann die Auswertung und die Analyse. Und da ist es eben ganz wichtig, eben Rücksprache mit dem Labor zu halten, weil oftmals passiert es auch, dass die Laboranalysen ergeben, wir haben diese Materialien gefunden und diese Elemente nachgewiesen, können aber jetzt nicht sagen, was das für ein Produkt ist. Und der Restaurator sieht dann, ah, okay, das ist drin. Na, das kann ja nur das sein, weil diese Probe wurde aus diesem Bereich entnommen und da weiß ich, da wurden diese Maßnahmen durchgeführt, wie zum Beispiel eine Festigung mit einem Produkt und dann sagt man, okay, das ist ziemlich sicher dieses eine Festigungsprodukt, was in den 70er Jahren gerne verwendet worden ist. Und dann hat man vielleicht auch schon eine zeitliche Einordnung. Also ich finde immer diese Rücksprache und dieser Austausch zwischen Naturwissenschaften und Restaurierung ist ganz erheblich und wichtig für eine gute Klärung der Fragestellung.
Genau, und du hast ja vorher gemeint, Labore, das vielleicht auch noch, also natürlich, es hat einfach nicht jeder Restaurator zu Hause sein Privatlabor und diese Untersuchungen, also wie Proben untersucht werden können, das sind ja verschiedenste Methoden und Instrumente, die da angewandt werden. Deshalb in den meisten Fällen, es gibt ein paar Labore, eben zum Beispiel bei uns auf der Universität, wir haben ein Labor, wo in erster Linie Objekte, die auch bei uns restauriert werden, untersucht werden, aber auch das Bundesdenkmalamt hat ein Labor. Es gibt ein paar unabhängige Labore, wo man Proben hinschicken kann, die sich auf verschiedene Materialien konzentrieren oder spezialisiert haben. Also das passiert meistens außerhalb. Vielleicht nur unter dem Mikroskop was anschauen geht, aber in den meisten Fällen schickt man es wohin. Zweites Stichwort Mikroskop, du hast es schon genannt, ist glaube ich so das gängigste Instrument, um sich eine Probe, sei es ein Quer- oder Dünnschliff, anzusehen. Ein Lichtmikroskop meistens, wo man verschiedene Beleuchtungssituationen dann simulieren kann, auch UV beispielsweise sich Sachen anschauen kann. Daneben gibt es noch das Rasterelektronenmikroskop, was wir häufiger verwenden, FTIR, XRF, also die Auswahl an Instrumenten ist groß. Aber prinzipiell dienen sie alle dazu, um eben die Struktur zu klären, um qualitative und quantitative Bestimmungen von Substanzen durchzuführen. Was es auch gibt, sind Instrumente, wo keine Probe notwendig ist, was auch immer mehr wird. Besonders, weil, wie ja vorher schon gesagt, wir versuchen möglichst nicht invasiv zu arbeiten, also überhaupt keine Probe zu nehmen. Das heißt, es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch vor Ort mehr zu sagen, als mit dem bloßen Auge oder vielleicht unter Streiflicht möglich ist. Also man kann Ultraschallmessungen beispielsweise vor Ort machen, um ein bisschen mehr in die Tiefe zu sehen. Also da können wir vor allem Hohlstellen oder Risse detektieren, die unter der Oberfläche im Gefüge sind, aber natürlich auch nur circa sagen, okay, da ist was, aber nicht, wie groß ist es und wie schaut es genau aus und ein Bild davon malen. Aber für ein bisschen ein besseres Verständnis reicht es. Auch eben das XRF ist ein Gerät, was es teilweise in Portable Version gibt, also was ich wirklich mitnehmen kann und vor Ort nutzen kann, was eben auch ein zerstörungsfreies Verfahren ist, um die elementare Zusammensetzung von verschiedenen Materialien zu bestimmen. Und last but not least, jetzt kommen wir aber wirklich zum Querschliff und zum Dünnschliff. Was ist der Unterschied? Beides sind Schliffe von Stückproben, wie Anna so vorher, wie du vorher so schön beschrieben hast, wie das entnommen wird. Und bei einem Querschliff wird die Probe nur angeschliffen von einer Seite, also eingebettet, und dann eine Seite wirklich sehr plan, sehr eben poliert in mehreren Schritten. Und bei einem Dünnschliff wird mit einem speziellen Gerät die Stückprobe komplett auch eingebettet und dann auf 25 Mikrometer zu einer Scheibe geschliffen, die ich dann eben auch unter Lichtmikroskop, Rasterelektronenmikroskop und so weiter betrachten kann.
Genau, das ist der Unterschied zwischen Querschliff und Dünnschliff. Und ja, wir haben versucht, es irgendwie klar zu beschreiben. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das nur hört. Deswegen haben wir heute auch ein Video gemacht, was ihr auf Instagram finden könnt, wo wir einfach mal die Herstellung eines Querschliffes zeigen. Wir haben eben eine Probe auch von unserem Objekt genommen und in diesem Video zeigen wir eben die einzelnen Steps zur Herstellung des Querschliffes, den wir auch als unser Titelbild haben werden. Und da gehen wir die einzelnen Steps durch. Also für alle, die sich das Video nicht auf Instagram anschauen können, in dem Video sieht man, wie wir die Probe entnehmen. Wir gehen dann ins Labor und wir betten die Probe ein. Das bedeutet, dieses Mini-Fuzzi von dieser Stückprobe wird in eine Silikonform gesteckt. Dann wird Epoxidharz, das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber, eingegossen. Nach dem Erhärten wird es dann geschliffen und poliert und wird dann unter dem Mikroskop betrachtet. Und wir haben da extrem viele Schichten. Also ich habe gestern so interessehalber mal die Schichten von unserem Titelbild gezählt und bei 150 habe ich aufgehört. Also es sind um die 150 Schichten und das ist halt wirklich extrem viel und sehr selten in der Konservierung, dass man eine Probe mit so vielen Schichten hat, oder Martina?
Das macht es ja umso spannender, um was es sich da handelt, was wir da unter dem Mikroskop auf diesem Querschliff sehen. Weil natürlich Schichten kommen schon häufiger vor. Also wir haben über Gemälde schon gesprochen, aber auch die Rahmen von Gemälden, Skulpturen aus Holz oder Stein, die wurden entsprechend der Mode zu ihrer Zeit der Entstehung oder auch später gefasst, oft auch überfasst, also neu angemalt. Dabei wurden aber manchmal die älteren Schichten vorher abgenommen. Das heißt, die sieht man dann gar nicht mehr, wenn man eine Probe entnehmen wird. Und es ist auch nicht so, dass das jeden Tag neu gefasst wurde, sondern das waren mehrere Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, das dazwischen waren. Das heißt, wenn ich 15 Schichten in einer Probe von so einem Objekt identifiziere, ist das schon außergewöhnlich. Und deshalb, ja, 150, was kann das wohl sein?
Lange genug auf die Folter gespannt. Es handelt sich um ein Objekt, das im Freien steht, öffentlich zugänglich und wo es eigentlich auch erwünscht ist, dass es halt oft übermalt wird. Und zwar handelt es sich um ein Graffiti. Und es gibt eben Text, die ja einfach oft übersprayt werden. Und auch die Farbe, weshalb man auch 150 Schichten so schön kompakt in einer Stückprobe hat, ist auch nur deswegen möglich aufgrund der Zusammensetzung dieser Farbe. Das ist einfach ein Lösemittelgemisch, was in dieser Spraydose drinnen ist. Und die sind sehr elastisch, haben eine sehr, sehr gute Anhaftung, weil oftmals auch wenn man, also das ist mir auch schon mal passiert, wenn man bei einer älteren Figur eine Probe entnimmt, gibt es auch manchmal dazwischen Schmutzschichten, die dann zu einer Schichtentrennung bei der Probenentnahme führen. Das heißt, du möchtest die Probe entnehmen als ein Ganzes und dann spaltet sich die Probe. Was natürlich sehr ärgerlich ist, weil wir wollen ja eine ganze Schichtenfolge haben. Und bei einem Graffiti ist das halt nicht der Fall, weil diese Sprayfarbe so gut bicken bleibt und auch so elastisch ist, dass eine Probenentnahme eigentlich eine wahre Freude ist. Und ja, das ist eigentlich voll spannend, weil das Objekt ist nicht einmal so alt. Älter als 20 Jahre wird es nicht sein. Und wenn innerhalb von 20 Jahren 150 Schichten zusammenkommen, ist es eh, ja, wahrscheinlich vergleichsweise normal, aber halt für uns als Restauratoren eigentlich eine Seltenheit. Aber eben die Konservierung und Restaurierung von Graffitis ist halt auch ein sehr junges Gebiet in der Konservierung und Restaurierung, weshalb wir auch einfach nicht so oft in den Genuss kommen, diese Art von einer Probe zu sehen. Und deswegen war es halt auch einfach irritierend, okay, was hat so viele knallbunte Schichten?
Was ich da noch ergänzen möchte, wir haben die Probe ja dankenswerterweise vom Institut für Konservierung und Restaurierung und der Angewandten zur Verfügung gestellt bekommen. Also die Probe wurde hier bei uns am Institut untersucht, auf Anregung hin von unserem Fotografen, dem Christoph. Und was ich total spannend fand, er hat sich die Probe dann angeschaut und er meinte wirklich bei manchen Farbschichten, er kann sagen, wer das war, weil einfach der und der Sprayer gerne mit den und den Farben arbeitet oder er konnte sich noch erinnern, okay, man kann es ja so schön zählen, das war sozusagen vor das Motiv vor dem jetzigen und er wusste einfach, von wem das ist, das fand ich extrem toll und wenn es jetzt, wir haben es leider nicht restauriert, das Graffiti, es war eher so eine Probenentnahme aus Interesse, soweit ich mich erinnere, aber das zeigt wieder mal auch schön, dass man mit verschiedenen Leuten sich da austauschen muss, um die Probe dann schön interpretieren zu können. Ja, in diesem Sinne, Christoph, danke, dass du das angeregt hast. Es macht unseren Podcast so viel schöner und bunter und hat uns ein wunderschönes Thema für heute beschert. Danke, Anna. War spannend. Ich glaube, wir müssen uns auch mal einen Naturwissenschaftler/Naturwissenschaftlerin einladen und da ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen. Aber für heute würde ich sagen, es reicht mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.